Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 97.6.
Wenn es um das Liebesleben von historischen Personen geht, dann werden denen oft heterosexuelle Beziehungen zugeschrieben. Während sie sich allerdings, laut den Geschichtsbüchern, mit ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin Bett und Wohnung geteilt haben. Aber das waren dann eben immer nur gute Freundinnen. In den letzten Jahren werden diese Beziehungen immer öfter aufgearbeitet und queere Beziehungen als das beschrieben, was sie waren. Heute reden wir bei Gretchen liest über den Roman Geliebte Orlando von Katja Kulin. Es ist ein biografischer Roman, in dem sie die Beziehung von Virginia Woolf und Vita Sackville-West erkundet. Die Triggerwarnung zu dieser Folge und Hilfsangebote findet ihr in der Beschreibung. Ich bin Tabea Hallmann und heute ist mit mir im Studio Milo Schreiter. Hallo Milo.
Hallo.
Der Titel Geliebte Orlando und die gesamte Aufmachung von dem Roman haben ja ein bisschen was mit Virginia Woolf selber und ihrem literarischen Schaffen zu tun. Mhm. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, wie das alles zusammenhängt?
Ich gebe mein Bestes. Also wir haben da Virginia Woolf, die Autorin, die bekannte Schriftstellerin. Und sie, um euch vielleicht auch in den Anfang des Buches mitzunehmen, trifft auf Vita Sackville-West, auch eine bekannte Autorin, und zeigt ihr ein Manuskript. Und dieses Manuskript ist das Manuskript Orlando, auch von dem sehr bekannten Buch Orlando, was Virginia Woolf selbst geschrieben hat. Und in diesem Anfangsteil wird auch klar, dass Virginia dieses Buch über Vita Sackville-West geschrieben hat. Und nicht nur das, sondern auch in diesem Buch behandelt, wie Vita zu Violet stand. Das sind jetzt sehr viele Namen, sehr viele
Sehr
Namen.
Viele Namen mit V.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Es kann ein bisschen verwirrend sein, aber das Wichtige, was sich da vielleicht zu merken ist, es sind alles lesbische Beziehungen, die in der Vergangenheit nicht wirklich aufgearbeitet wurden, nicht wirklich beschrieben wurden und jetzt sozusagen in diesem Buch auch nochmal explizit behandelt werden. Natürlich ist es ein biografischer Roman, also werden diese Geschichten auch ausgeschmückt, aber zum Aufbau des Buches kommen wir vielleicht auch gleich nochmal. Genau, insgesamt behandelt dieses Buch einen Ausschnitt von Jahren aus dem Leben von Virginia Woolf. Und was ganz elementar ist, dass einzelne Kapitel starten immer mit Tagebuchausschnitten oder Ausschnitten aus Briefen, die sich Virginia und Vita geschrieben haben. Und das ist eigentlich immer so ein ganz guter Einstieg und rahmt auch einfach diese Geschichte sehr gut und gibt halt auch diesen Hintergrund, der es halt wirklich zu einem biografischen Roman macht und nicht einfach nur zu einem Roman.
Ja, genau. Vielleicht können wir da gleich zu Anfang mal über diese Form sprechen, weil es ist ja schon was Besonderes, wenn man so liest, okay, du hast diese historische Figur, diese Autorin, die weltbekannt ist oder beide weltbekannt sind. Und dann, ja, einerseits weiß man, dass sich die Autorin in der Recherche einfach mit deren Leben beschäftigt hat und dass da viel einfach Fakten sind. Aber dann wird man vielleicht auch ein bisschen verwirrt so, was wird denen jetzt einfach zugeschrieben und was es wirklich war. Das ist ja schon ziemlich special. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich muss sagen, ich kann dir zustimmen. Also so wie ich dich gerade verstanden habe, warst du auch ein wenig verwirrt, weil natürlich hat man dann diesen Einstieg mit den Briefen, die ja wirklich so stattgefunden haben und die Autorin ja auch einfach so aus Materialien übernommen hat. Und dann fragt man sich aber, was von den Konversationen, was von dem Inhalt ist jetzt wirklich auch noch aus den Briefen, was ist dazu gedichtet? Da muss man sich vielleicht auch einfach auf das Genre an sich einlassen. Aber mir fiel es trotzdem nicht leicht, so diesen Gedanken loszulassen. Und wir haben ja mit Katja Kulin auch selber gesprochen und vielleicht hören wir einfach mal rein, was sie dazu gesagt hat, was sie an diesem Genre auch reizt.
Ja, also grundsätzlich finde ich es immer interessant, in andere Leben einzutauchen. Und was ich auch glaube, ist, dass durch diese fiktiven Aspekte, die ja trotzdem versuchen, eine Wahrheit abzubilden, ne? Also ich denke mir ja nicht einfach irgendetwas aus, sondern ich nehme das, was ich an Fakten und Bekanntem habe und versuche daraus ein stimmiges Bild zu formen und vor allen Dingen auch eine Empathie für die Figuren, die eben keine reinen Figuren sind, sondern die es wirklich gegeben hat, zu schaffen. Und ich glaube, das geht durch die fiktiven Elemente besonders gut.
Wie ging es dir denn damit? Hast du das Gefühl, dass du eine Empathie zu den Figuren in dem Buch entwickeln konntest, hat es dich in den Bann gezogen.
Ja, weil sie ist ja schon tief in die Gedankenwelt von den ProtagonistInnen eingetaucht und hat so richtig versucht, deren Konflikte und Gefühle und Begeisterung und Trauer irgendwie gut zu beschreiben. Und das hat sie auch sehr, ich sag mal, wortgewaltig getan. Also ich finde, das mit der Empathie hat sie schon gut geschafft. Nichtsdestotrotz, eben in diesem Genre begründet, liegt natürlich bei mir dann, dass ich dachte, vielleicht sollte ich mich einfach nochmal mehr mit den beiden beschäftigen und dann könnte ich vielleicht auch besser einschätzen, ob ich das so abkaufe. Also ob ich so denke, ja, das könnte schon wirklich so passiert sein. Weil natürlich Leute, die sich viel mit den beiden beschäftigt haben, werden halt dann vielleicht einfacher zu einer Meinung dazu kommen, ob sie das jetzt realistisch finden. Aber ja, generell so wie es geschrieben war, fand ich das schon, sehe ich das. Mir war es teilweise ein bisschen zu verblümt. Und es waren so unfassbar lange Sätze teilweise. Ja, was total schön sein kann, aber was mich teilweise, da musste ich eine Seite auch dreimal lesen, damit ich in jeder Beschreibung, die noch 5 extra Geschichtszweige hatte, da nicht abgedriftet bin. Genau, das war so einfach mein Leseeindruck vom Schreibstil her.
Mhm. Ich muss sagen, also ich verstehe und zu teilen habe ich mich auch so ein bisschen in den sehr, sehr langen Sätzen verloren und war so, worum ging es eigentlich am Anfang? Auf der anderen Seite habe ich auch manchmal so eine Schwäche dafür, dass ich das auch einfach mag, weil das dann irgendwie so ein Fluss oder wie so ein Rausch ist, in den man kommt beim Lesen und man einfach so über die Worte fliegt und das irgendwie einen so in den Bann zieht und halt der Punkt ja schon einfach so einen Gedanken immer beendet oder abbricht. Und manchmal mochte ich das auch einfach.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich fand, gerade am Anfang hat mich das schon auch in seinen Bann gezogen, dass ich so dachte, hey, das sind total schöne Beschreibungen von Gedankengängen, die ich auch, also ich habe nicht viel von Virginia Woolf gelesen, aber so einiges. Und das hat mich auch immer in ihren Werken so fasziniert, glaube ich, dass sie so tolle Beobachtungen gemacht hat und die so schön einfangen konnte. Ich muss allerdings sagen, dass mich das am Anfang noch mehr gekriegt hat. Und dann, je mehr es in diese Beschreibung von der Beziehung wirklich ging, ja, desto mehr war ich irgendwie manchmal so ein bisschen kritisch oder da haben mich die Beschreibungen nicht mehr so ganz gekriegt und das hat mich irgendwie dann nicht mehr so abgeholt. Ich weiß, hier ging es da ähnlich.
Mhm. Ich glaube, ja, ich glaube, ich habe da auch manchmal so meine Probleme damit oder bin sehr schnell sehr kritisch, weil ich mich selber als lesbisch bzw. queer bezeichnen würde und dann sehr schnell denke, ist das jetzt hier gerade wirklich authentisch oder ja, probiert sich eine straighte Person in lesbische Beziehungen hineinzuversetzen? Das kann man nie urteilen und das möchte ich auch nie urteilen, weil niemand muss sich outen. Und natürlich kann es auch sein, dass es einfach die Zeit an sich war, in der es halt super schwierig war, queer zu sein und ja einfach, also das haben wir auch im Einstieg gehört, dass einfach nichts war, was öffentlich besprochen wurde, aber auch untereinander einfach nichts war. Das hat man ja auch in dem Buch gemerkt, wie lange es gebraucht hat, dass Vita und Virginia darüber reden und wie verhalten das auch war, dass es halt einfach schwierig und sehr tabu belastet war. Und auf der anderen Seite frage ich mich, aber wenn du dann irgendwann ein bisschen vertrauter bist, wirkt, also ist das dann trotzdem noch alles so steif, wie das manchmal in dem Buch für mich gewirkt hat? Oder ja, oder ist es einfach nicht so gut geschrieben in den Teilen?
Mhm. Ja, ich finde zum einen, es geht ja auch so ein bisschen um nicht monogame Beziehungen und Beziehungsmodelle und einfach in mehrere Menschen verliebt sein oder mit mehreren Leuten Beziehungen führen oder viel umherschlafen, weil man das Bedürfnis hat und so. Weil sowohl Virginia als auch Vita zu Männern verheiratet waren und aber vor allem Vita nebenbei so diverse Affären hatte mit allen möglichen Leuten. Und das fand ich irgendwie so irgendwie lässig beschrieben und so locker und so nebenbei, dass ich dachte, Mensch, das ist ja total normalisierend irgendwie. Und ich fand es auch irgendwie manchmal schön, wie sie so die Unsicherheit, aber auch die Normalität von Unsicherheit zwischen Vita und Virginia beschrieben hat. Aber ich verstehe auf jeden Fall voll, was du meinst. Weil, also auch bei mir so, ich kann dazu auch nicht relaten, auch wenn ich auf Frauen stehe, diese teilweise Romantisierung, also ich weiß auch immer nicht, wie viel man also da reinliest, aber diese komische Verkindlichung und Romantisierung von so lesbischen Beziehungen.
Ja, absolut.
Das ist so, Aber um euch vielleicht zu beschreiben oder zu zeigen, was wir damit meinen, können wir auch nochmal kurz ins Buch reinhören. Es gibt da nämlich eine Stelle, wo, glaube ich, Verkindlichung und Romantisierung ganz gut zu sehen sind.
Du hast mich gestern Nacht wirklich außerordentlich überrascht, Mon Amour. Mit einem Mal war alle Scham fortgeschwemmt. Überrascht war ich auch, Liebste. Ich habe nicht gewusst, dass ich in der Lage bin, so etwas zu fühlen. Du hast mich verhext. Du meinst den Moment, als ich dir den Schrei entlockt habe? Virginia verschluckte sich fast und spürte, wie Erröte in den Hals hinaufkroch. Kleines Biest, versetzte sie mit einem spielerischen Ellenbogenhieb in Vitas Seite. Vita knuffte zurück, Kaffee schwappte und beinahe hätten sie das Tablett umgekippt. Kichernd wie Schulmädchen stellten sie alles wieder ordentlich hin und bemühten sich um Fassung.
Ja, also einerseits denke ich so, ja, vielleicht war es einfach so. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit bei so einem biografischen Roman. Es kann ja auch einfach sein, dass irgendwo in Virginia Woolfs Tagebüchern stand, dass sie sich so verhalten haben und dann wird das halt in den Roman übernommen. Aber das ist vielleicht auch das, was uns an dem Genre irgendwie kratzt, so, ja, dass ich es jetzt halt nicht weiß. Und ich will es irgendwie gerne irgendwie judgen oder kritisieren, weil ich das irgendwie weird finde. Aber andererseits, hey, wenn sie sich so gefühlt haben, wer bin ich, denen das abzusprechen?
Ja. Ich glaube aber natürlich ist es auch berechtigt, dass man gerade, wenn man als queere Person das Buch liest, vielleicht auch von bestimmten Begriffen halt irgendwie angestoßen wird und halt so denkt so, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, weil gerade lesbische Beziehungen halt einfach oft sexualisiert, verniedlicht werden und dann so Schulmädchen und lesbische Beziehungen so nah aneinander zu haben, löst bei mir einfach so einen nicht so guten Schauer aus. Ja, so ein Ick aus. Genau, aber vielleicht können wir, wenn wir gerade darüber reden, auch darüber reden, wer sollte überhaupt solche Bücher schreiben. Ich finde es insgesamt erstmal gut, dass jetzt darüber geschrieben wird. Natürlich ist da auch immer die Frage, wie kann man genau sagen, dass diese Menschen auch wirklich eine lesbische Beziehung geführt haben, wenn sie nicht mehr leben. Natürlich kann man das nur aus dem, was noch übermittelt ist, was da ist, irgendwie herausfinden. Aber trotzdem ist ja dann die Frage, wer schreibt das? Wie stehst du dazu?
Ich finde, für mich ist halt der Grundsatz, na klar, in der Kunst, so Kunstfreiheit ist so ein gesetztes Ding. Ich finde, bei so Casting-Sachen und so, da ist es für einige Sachen klar, wer was machen darf. Und für andere Sachen denke ich so, ja, na klar, wenn du dich in eine andere Perspektive reinversetzen kannst und das gut machst, so be it. Aber gerade bei marginalisierten Gruppen, die selber so chronisch unterrepräsentiert sind in ihren eigenen Geschichten erzählen. Also da finde ich es halt was anderes. Muss man das wirklich tun, wenn man nicht betroffen ist? Und vor allem, weil man dann halt immer Gefahr läuft, genau das zu machen, was wir gerade beschrieben haben, nämlich irgendwie komische Sachen zu schreiben, die vielleicht nicht relatable sind für die Leute, die wirklich selber die Erfahrungen machen. Und deswegen finde ich halt, ja, ich meine, auf der einen Seite, ja klar, kannst du das Buch veröffentlichen über das, was du möchtest, aber muss es wirklich sein? Also Katja Kulin hat auch schon einige andere biografische Romane geschrieben, die über andere, weiß ich nicht, heterosexuelle Beziehungen und Affären und Lebensgeschichten gingen. Die haben wir jetzt nicht gelesen, aber offensichtlich hat sie auch schon anderes geschrieben. Jetzt hat sie sich für Vita Sackville-West und Virginia Woolf entschieden und irgendwie stößt uns da was an. Könnte miteinander zusammenhängen. Was sagst du?
Ich habe da auf jeden Fall auch eine sehr starke Meinung, glaube ich, dazu. Und gleichzeitig denke ich, ja, man weiß nie, wie sich die Menschen identifizieren und das wollen wir hier auch nicht annehmen. Trotzdem ist es ja, glaube ich, insgesamt wichtig und deswegen finde ich es auch gut, dass wir gerade darüber sprechen, das einfach zu diskutieren und dahinzustellen, wer hat das Buch jetzt genau geschrieben, aber es muss darüber reflektiert werden, wer sollte solche Bücher schreiben und genau, ob das jetzt genau an dem Buch festgemacht ist oder nicht, aber es ist ja einfach ein Fakt, dass immer mehr solche Bücher gerade geschrieben werden, diese Beziehungen, historische Beziehungen von Menschen aufgearbeitet werden und vielleicht sollte das so ein bisschen reserviert sein für Menschen, die sich selber als queer identifizieren. Aber vielleicht hören wir auch einfach mal rein, was die Autorin selber darüber gesagt hat.
Ich glaube jetzt nicht, dass man unbedingt sagen sollte, bestimmte Themen gehören nur einer bestimmten Gruppe. Auch wenn schon klar ist, dass natürlich jemand, der von einem Thema selber betroffen ist, da sicherlich einen tieferen Einblick hat. Aber ich denke mal, gerade als Schriftstellerin ist es einfach auch mein Job, mich in alle möglichen Auffächerungen von menschlichem Leben einzufühlen.
Und im Interview selber hat uns die Autorin ja auch erzählt, dass sie sich darüber bewusst ist, dass die queere Community ja auch eine Leserinnenschaft sein wird, wahrscheinlich, so wie LiebhaberInnen von Virginia Woolf's Werken oder Rita Sackville West's Werken, oder die einfach endlich lesen wollen, was zwischen den beiden passiert ist. Genau, also ist auf jeden Fall ja das Bewusstsein da, und dann muss jede Person selber oder jede lesende Person selber entscheiden, wie authentisch das dann halt für die Einzelnen wirkt.
Ja. Ja, das Buch endet mit dem Suizid von Virginia Woolf, der ja auch geschichtlich belegt ist.
Mhm. Das ist eine zweite Stelle, mit der ich mich auf jeden Fall schwer tue, weil ich auch schon einige Werke von Virginia gelesen habe und ja auch bekannt ist. Also es ist nicht genau bekannt, an welcher psychischen Krankheit sie erkrankt ist, aber sie war auf jeden Fall psychisch krank, das ist klar. Und sie litt auch darunter, das wird auch mehrfach im Buch beschrieben. Ja, auch Vita und Virginia haben da ihre Schwierigkeiten, miteinander zurechtzukommen, weil es Virginia halt auf lange Zeit manchmal einfach richtig, richtig schlecht geht. Und das bekommt man im Buch auch mit, und das ist auch zu Teilen erdrückend, aber so würde ich sagen, fühlt sich's halt auch einfach an. Ja. Und dann wird der Suizid für mich ein bisschen verharmlost, ist jetzt vielleicht ein zu hartes Wort, aber ich habe mich so ein bisschen schwer damit getan, wie der Suizid im Buch aufgearbeitet wird. Mich würde auch interessieren, wie ging es dir damit?
Ja, ich fand es schon auch überraschend, weil man wird dann in diese letzten Kapitel eben so reingeführt mit, ach so, ja, okay, auf einmal geht's Virginia sehr, sehr, sehr schlecht, und sie hat auch lange mit Vita keinen Kontakt gehabt, weil es einfach sich verlaufen hat, und schreibt dann auf einmal ihre Abschiedsbriefe. Und für mich hat diese Szene, wo dann so klar wird, ach so, darauf läuft es jetzt hinaus, auch so ein Beigeschmack. Wir können ja einfach erstmal kurz reinhören.
Sie verlässt das Haus, und in dem Moment verlassen die Stimmen sie. Als die Tür hinter ihr zufällt, sind sie einfach fort. Nein, es ist keine Wehmut, die sie erfasst, sondern Erleichterung. Mit jedem Schritt breitet sie sich weiter in ihr aus. Sie geht durch die Seitenpforte an der Küche vorbei und hinunter zur Us. Zügig, aber nicht getrieben, sondern kraftvoll mit dem Nachdruck einer getroffenen Entscheidung. Nun wird alles gut, Virginia. Mit der einzigen Erfahrung, über die sie niemals schreiben kann, wird alles gut werden.
Ja, und ich finde, das ist für mich das, wo ich auch dachte, ich weiß nicht, ob ich das einer historischen Persönlichkeit rückblickend in den Mund legen will, quasi, dass jetzt auf einmal alles gut war und dass die psychische Krankheit sich mit dem Entschluss zum Suizid quasi verabschiedet hat und das Leiden so vorbei war, in dem Moment, wo man nochmal da durch den Garten läuft und sich da zum Fluss begibt. Also das fand ich auch ein bisschen strange.
Und das trägt sich so ja auch weiter. Vielleicht nehmen wir einfach noch eine zweite Sequenz aus diesem Schlussteil mit rein, um auch so einen Eindruck davon zu bekommen, wie diese ganze Situation wirklich beschrieben wird, wie die Gedanken von Virginia im Buch beschrieben werden.
Sie begreift, wie stark sie eigentlich war und wie mutig. Sie hat so viel geschafft, ihren Beitrag zur Erneuerung der Literatur geleistet, Gegebenes in Frage gestellt, hat über Dinge gesprochen, die ihr angetan wurden. Sie hat ihren Teil dazu beigetragen, dass es anderen nicht mehr so ergehen wird. Was sie geleistet hat, trotz ihrer Erlebnisse, trotz ihrer Konstitution, das alles ist so viel mehr als nichts. Nein, es war nicht umsonst.
Also natürlich weiß niemand, wie es in Virginia Woolfs Kopf aussah, als sie ihren Suizid begangen hat. Für mich liest sich das aber wie der Blick der Autorin auf Virginia Woolf, was sie alles Tolles geleistet hat. Und das ist ja auch ein Fakt. Also ja. Ich finde, Virginia Woolf ist auch großartig und hat super viel für die Literatur geleistet.
Ja.
Aber ich kann mir einfach sehr, sehr schwer vorstellen, dass das wirklich Gedanken und Gefühle sind, während man einen Suizid begeht, den begeht man ja auch aus einem Grund und nicht, weil man sich für so großartig und so toll in der Welt hält. Und ich glaube, das hätte für mich eher ins Nachwort gepasst und nicht so richtig in die Verbindung mit dem Suizid. Und den hätte ich einfach Virginia so überlassen, wie sie ihn in ihren Briefen geschrieben hat.
Ja, und das war ja Coolin auch selbstbewusst sozusagen, dass es ihre eigene Interpretation war. Wir haben sie nämlich auch gefragt, warum sie sich für diese spezielle Interpretation entschieden hat.
Natürlich ist die ganze Situation furchtbar und schrecklich Und ich möchte um Gottes Willen nicht den Suizid als positiv darstellen. Dennoch, glaube ich, war es für sie am Ende eine Erlösung. Und ich wollte das auf eine Art und Weise enden lassen, die eben ein bisschen Frieden ihr schenkt. Die Bilder, die ihr dann durch den Kopf gehen, die waren ja inspiriert von einem wissenschaftlichen Bericht, den ich vorher gelesen hatte, der nahelegt, dass es tatsächlich im Sterbeprozess so sein könnte. Und das habe ich dann eben genutzt, um ihr diesen friedlichen Moment zu schenken.
Ja, und vielleicht ehrt es auch die Autorin, dass sie so das Bedürfnis hat, Virginia da sozusagen Frieden zu schenken in ihrem Ende, wenn sie schon über sie schreibt. Wenn sie das Bedürfnis hat, finde ich es trotzdem an der Stelle irgendwie unpassend, ihr das so aufzulegen, weil vielleicht war es einfach schlimm und vielleicht hat sie trotzdem Großes geleistet, aber vielleicht ist es trotzdem kein friedlicher Moment gewesen.
Schlussendlich stellt sich dann auch die Frage, was erwartet man, was will man von so einem Roman? Und vielleicht ist dann auch das Genre einfach nichts für einen. Und also das ist, glaube ich, was ich daraus auch mitnehme, dass ich mir unsicher bin, weil ich einfach so sehr mag zu wissen, woher kommen bestimmte Teile, was ist jetzt wirklich aus einer historischen Quelle und was nicht. Und ich glaube, da bin ich einfach nie so wirklich reingekommen in das Buch oder konnte den Gedanken loslassen. Und deswegen würde ich, glaube ich, sagen, ist der biografische Roman vielleicht auch einfach nichts für mich. Und ich hader dann damit, dass dann halt bestimmte Sachen für mich dazu gedichtet wirken.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Letztendlich kann man vielleicht sagen, dass wir auch mit Kulin selber nochmal über ihre, sag ich mal, Zielgruppe gesprochen haben oder für wen sie denkt, für wen der Roman das wäre. Und das können wir ja vielleicht auch dazu sagen. Also sicherlich ist es für die Leute, die sich mit dem Werk schon mehr beschäftigt haben und dann eben differenziert darauf schon gucken können und nicht so wie wir dann so, was ist jetzt hier passiert? Für die Leute ist es sicherlich was, einfach um eine Perspektive auf die beiden Persönlichkeiten zu kriegen. Und auch für Leute, die einfach einen Einstieg in Virginia Woolfs Biografie suchen, für die ist es sicherlich ein schöneres Leseerlebnis, als sich einen fetten Wälzer von einem Historiker oder Historikerin zu gönnen.
Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen und Katja Kulin hat das selber gesagt und ich finde, das ist auch einfach ein Fakt, dass es viel leichter ist, eine Beziehung zu einer historischen Figur aufzubauen, wenn man halt so einen Roman liest oder einen biografischen Roman. Und ich glaube, das kann auch für Menschen, die vielleicht was von Virginia Woolf lesen wollen, aber das irgendwie alles noch zu abstrakt finden, kann das vielleicht auch einfach helfen, so einen Einstieg zu finden.
Ja, also wir haben jetzt Geliebte Orlando auf jeden Fall von einigen für uns wichtigen Perspektiven betrachtet. Danke dir, Milo, für das gute Gespräch.
Danke dir auch.
Falls ihr nicht nur Lust auf Literatur, sondern auch auf Filme habt, dann hört gerne in unsere neueste Folge von unserem Filmpodcast Gretchen schaut rein. Dort besprechen Jasmin Quietschau und Elske Beckmann den neuen Teil von Tribute von Panem und den Film Quiet Girl. Ich danke Jasmin auch für die Produktion des Podcasts und Helene Winter für die Einspieler. Schön, dass ihr zugehört habt. Falls ihr selber nochmal einen Blick in Geliebte Orlando werfen wollt, dann könnt ihr es für 24 Euro kaufen. Es ist im Dumont Verlag erschienen und hat 276 Seiten. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal.